Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht.
Ich freue mich mega, mega, dass ich hier heute mit Annika Libbert spreche. Vielen Dank, dass ich heute zu dir in deine Wohnung kommen durfte. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du?
Ja, ich bin Annika. Ich bin hier in Hamburg. Ich arbeite am UKE, im Institut für Neurophysiologie. Also da mache ich meinen PhD gerade. Und ich würde sagen, wenn ich mich so aus der wissenschaftlichen Perspektive jetzt mal vorstelle, dann gibt es einmal die Laborexperimente, die ich halt mache, um meinen PhD auch abzuschließen, oder das ist sozusagen der Kern davon. Und dann hat sich aber in den letzten Jahren eine zweite Sparte irgendwie rausgebildet. Und da geht es mehr darum, die Theorien, die durchaus diese Laborexperimente auch informieren oder die das begründen, warum wir das machen, direkt da umzusetzen in meinem Forschungsalltag oder ich in meiner Zusammenarbeit mit anderen Forschern oder Künstlern. Genau. Und ich würde auch sagen, mein Herz schlägt jetzt eher für den zweiten Bereich. Aber man lernt ja durchaus auch was davon, so Studien durchzuführen. Und in meinem Fall sind die durchaus vielleicht sogar ein bisschen komplexer oder lebendiger als jetzt so der Standard-Kognitionsforscher, also Kognitionsforscherin, jetzt so machen würde.
Genau. Ja, kann ich gut verstehen. Ist ja bei mir ein bisschen ähnlich, dass ich auch so ein bisschen aus meinem Forschungsbereich jetzt mehr so in dieses generelle, wie funktioniert eigentlich Forschung, reingerutscht bin. Ich starte den Podcast immer mit so einer kleinen Blitzrunde, ein paar Aufwärmfragen, und das mache ich natürlich auch mit dir. Wir fangen ganz einfach an. Kaffee oder Tee?
Tee.
Sieht man auch, steht gerade auf deinem Tisch. Twitter oder Telefonat?
Auf jeden Fall Telefonat.
Bist du eher ein Mensch für positive Energie oder magst du lieber konstruktive Kritik?
Positive Energie. Also, obwohl da könnte ich jetzt schon Geschichten zu erzählen, dass ich mich oft im Austausch wiederfinde mit der konstruktiven oder auch destruktiven Kritik. Und ich glaube, da habe ich vielleicht auch was von zu lernen, oder das ist auch ein wichtiger Prozess. Aber persönlich sehe ich die Stärke oder die Ressource eher in der positiven Energie.
Publish oder perish?
Die Frage verstehe ich eigentlich gar nicht so richtig, muss ich gestehen. Ja, es betrifft mich gar nicht so doll, dieser Druck vielleicht zum Beispiel oder so. Ich würde sagen, ich finde es schön, wenn es irgendeinen Weg dafür gibt, oder ich suche für mich einen Weg, das zu machen, egal wo ich bin, wo ich dann den Sinn drin finde oder die Freude drin finden kann. Und hoffentlich, und das hatten wir heute auch schon in Gesprächen auf dieser Konferenz, von der ich vielleicht reden wir gleich nochmal darüber. Ja. Damit ich überhaupt entscheiden kann, ob ich hier bleiben soll oder nicht. Also diese Fragen sind mir eigentlich viel wichtiger als der Druck von dem System an sich vielleicht so. Ja. Und das ist ja auch nicht so leicht zu wissen, ob man irgendwo bleiben will oder vielleicht lieber gehen sollte.
Hast du ein persönliches Vorbild, und wenn ja, wer ist das?
Ich habe jetzt nicht so ein Vorbild, aber ich würde sagen, dass das eigentlich so wie so ein bisschen meine Interaktionsgrundlage ist. Also eigentlich finde ich das spannend, in jeder Person irgendwas zu sehen, was mich vielleicht, was ich spannend finde oder was mich begeistert oder wo ich was von lernen kann. Das heißt, vielleicht würde ich das eher so sagen, so als Grundsatz, wie man anderen begegnen könnte. So, welches Vorbild kannst du denn für mich sein? Mhm. Ich glaube, das hilft auch selbst bei Leuten, die man auf den ersten Blick nicht mag, also danach zu suchen oder dafür offen zu sein, dass da was ist. Aber weil es ist ja auch leicht, sich zu verfahren in so einer anderen Sicht auf die Dinge. Oder wenn man da gar nichts finden kann, dann die Konsequenz zu ziehen, wieder beim gleichen Thema schon wieder, und dann vielleicht einen Schritt wegzumachen oder eine Pause zu machen. Ja.
Sehr spannend, ja. Coole Antwort. Was ist für dich die beste Erfindung der Menschheit?
Also ich meine, wenn man Sprache zum Beispiel dazu zählen könnte, das wäre, glaube ich, eine ziemlich coole Erfindung.
Sprache gilt.
Und jetzt kreise ich schon wieder und stelle das mal kurz in Frage und denke mir, dass ich glaube, ich habe sehr viel gelesen schon immer, oder ich schreibe auch gerne, ich fasse gerne Dinge in Worte. Aber ich über die Jahre finde ich jetzt ja auch so meinen Weg hin, dass ich vielleicht auch das Handwerkliche oder das Körperliche eigentlich, dass ich da noch mehr Tiefe, also das ist im Moment auch gerade sehr spannend für mich, die Dinge nicht mit Sprache fassen zu wollen. So, was kann man da alles entdecken?
Eine Sache, die einem keiner beibringt und die man aber unbedingt lernen sollte.
Es fällt mir gerade nichts ein, spontan.
Das ist auch in Ordnung. Ja, dann gehen wir weiter. Und zwar hast du ja gerade schon angesprochen, dass du diese Woche auf einer Konferenz bist. Vielleicht magst du kurz erzählen, worum es da geht und was ihr da macht.
Das ist die Konferenz von dem Mind and Life Europe Institute. Das heißt im European Summer Research Institute. Und das ist so eine, also die geht jetzt über 5 Tage. Und das Thema aktuell, wenn ich es aus der Erinnerung zusammenfasse, ist Knowing in an Uncertain and Interdependent World. Mhm. Also so ein bisschen, und das schlägt für mich auch sehr in die gleiche Kerbe wie vielleicht das Thema, was uns jetzt zusammengebracht hat. Also wie können wir vielleicht anders wissen oder wie können wir, was ist unsere Pflicht vielleicht auch als Gemeinschaft der Forschung, der Akademia, und insbesondere bei der Konferenz, weil dieses Institut inspiriert ist von buddhistischen Werten oder Wurzeln, also das ist so ein bisschen aus der Interaktion zwischen Western Science und Buddhism entstanden, dann fragen die sich, okay, jetzt haben wir diese Werte, vielleicht auch buddhistische Werte oder allgemeinen Werte der Kollegialität oder des Mitgefühls oder und wie können wir die aber wirklich konkret umsetzen in unserem Forschungsalltag oder was bedeutet das überhaupt, eine Wissenschaft oder auch überhaupt eine Community of Practice zum Beispiel zu sein, die solche Werte umsetzt. Mhm. Also das ist einmal das Thema von der ganzen Konferenz. Und dann war es auch so, also ich habe da mitgemacht einfach als Teilnehmerin und hatte auch ein Poster präsentiert über meine Arbeit. Und wir haben aber auch als Mindful Researchers so eine Initiative, die ich zusammen mit vielleicht 6, 7 anderen Leuten im Kern, und dann haben wir so, also ich glaube, der Newsletter geht irgendwie an 100 Personen mittlerweile. Und da machen wir auch regelmäßige Treffen. Und jetzt auf dieser Konferenz hatten wir auch so eine Art, das hieß da Track. Also neben den Hauptvorträgen und den Diskussionen auf der Konferenz gab es halt auch einen von 4 Tracks, wo jeder Teilnehmer, Teilnehmerin sich entscheiden konnte, welchen mache ich mit. Und da haben wir halt einen Track angeboten. Mhm. Und da ging es auch ganz konkret darum, wie können wir gemeinsam uns Gedanken machen darüber, was wir eigentlich brauchen und wie wir das als Gruppe bereitstellen können. So, eigentlich ziemlich trivial die Frage. Aber es braucht, glaube ich, schon diese Räume, in denen wirklich klar ist, dass da ein Interesse ist, das von allen zu hören. Was sind denn eigentlich die Bedürfnisse oder auch was sind die Ressourcen, die jede Person für sich vielleicht schon gefunden hat, um vielleicht solche Werte umzusetzen in ihrem eigenen Forschungsalltag? Ja, um das sozusagen zusammen zu brainstormen und auch zu überlegen in der Zukunft, was für Räume können wir vielleicht zusammengestalten, die uns da ja, weiterhelfen, das auch weiterzudenken. Diese Fragen. Also ich glaube, ich kann jetzt auch schon hinzufügen, dass ich meine, ich mache jetzt diese Mindful Researcher Initiative, die besteht jetzt seit einem Jahr ungefähr, also dass da wirklich mehr Leute beteiligt sind, vielleicht ein halbes Jahr. Und in dem Zeitraum hat sich für mich auch schon viel verändert oder ich habe darüber gelernt, einfach dadurch, was das eigentlich bedeutet, wenn man mit anderen Personen sich regelmäßig trifft, die ähnliche Interessen haben, also dass das Räume öffnet und Möglichkeiten aufzeigt, auf die man alleine wirklich nicht so kommt, würde ich jetzt sagen. Oder das ja, ist auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit.
Kannst du ein bisschen konkret sagen, was es für dich verändert hat?
Ja.
Oder was ihr da auch so macht? So?
Ja, genau. Ja. Also das ist so, wir bei den Mindful Researchers treffen wir uns so einmal die Woche in dieser Kerngruppe und genau überlegen, was wir als nächstes anbieten könnten und wie wir das moderieren oder was wer da welche Funktion übernimmt. Zum Beispiel gibt es das Format einfach ein offener Dialog, also wo einfach Leute eingeladen sind und moderieren wir dann durchaus auch, um eine bestimmte Qualität zu haben. Und die kann ich vielleicht besser erklären, wenn ich das nächste Format vorstelle. Und zwar ist das ein Zuhörkreis, also ein Listening Circle. Ja. Oder Council, ich glaube, das läuft auch unter verschiedenen Namen, kennen das Leute. Aber die Idee ist, dass man einen Raum schafft, wo eine andere Qualität von Zuhören und Sprechen möglich ist. Also, dass man auch sich darauf einlässt, spontan zu sprechen und auch etwas zu sagen, was vielleicht auf die Essenz kommt von dem, was man eigentlich, also sich nicht verliert in weiten Ausführungen, sondern so ein bisschen den Kern berührt von dem, worum es einem geht. Und auf eine Art und Weise spricht, dass es, also auf Englisch, dass es serves us. Es ist gut sozusagen für einen selbst, für die anderen, die da sind und sogar darüber hinaus. Und es gibt so
Und am Anfang, das machen wir auch bei allen unseren Treffen, ist Zeit, um erstmal anzukommen, ein bisschen ins Spüren zu gehen. Also jetzt auch vielleicht ein bisschen esoterisch oder so, aber also so, dass man ja mit einer anderen Qualität ein Gespräch führen kann. Das ist das Hauptanliegen, glaube ich, von dieser ganzen Initiative.
Ich habe gesehen, dass du nicht nur diese Playful Sessions organisierst über die Mindful Researchers, sondern dass ihr auch da ein Paper drüber geschrieben habt. Kannst du darüber nochmal was erzählen?
Ja, also da habe ich mit Katrin Heimann, einer Kollegin, die in Aarhus am Interacting Mind Center arbeitet, und Pedro González Fernández, ist ein mit dem ein Musiker oder ein Komponist, der, mit dem habe ich auch mein zweites Experiment für den PhD entwickelt. Also er hatte damals, die Software im Endeffekt geschrieben, die so einen Sound erzeugt, abhängig davon, wie zwei Personen sich zusammen bewegen. Also sehr einfach, so ein Spiegelspiel. Genau, das heißt, ich hatte eh schon mit Pedro zusammengearbeitet und Katrin kannte ich von meinen Besuchen am Interacting Mind Center. Und aus diesem ganzen, aus diesen Interaktionen oder meinem, ich wollte gerne reflektieren, inwiefern ich in diesem zweiten Experiment, was ich mit Pedro gemacht habe, schon einen Schritt näher rangegangen bin, diese Theorie, diese Embodied Cognition oder an Active Cognition umzusetzen, in der Art und Weise, wie ich das Experiment durchgeführt habe. Also so ein bisschen habe ich die Probanden, die da teilnehmen, schon aktiver involviert oder war das ein bisschen offener, dieser Raum, dass sie wirklich sich aktiv einbringen konnten. Mhm. Und dann anstatt dieser Reflexion ist aber in dem Gespräch mit Katrin und Pedro daraus geworden, dass wir uns Gedanken gemacht haben, können wir nicht noch einen Schritt weitergehen und fragen, wie können wir, wenn wir jetzt wirklich mal radikal fragen, was sind denn die Methoden, die wir zur Hand hätten, um wirklich diese Qualität in die Forschungswelt reinzutragen? Was wären denn da für Möglichkeiten? Und Katrin forscht auch schon länger in dem Bereich Spiel. Also was bedeutet das eigentlich, wenn man ins Spielen kommt? Was passiert da? Und basierend auf dieser Theorie, die sie entwickelt hat in ihrer Forschung, also sie hat im Endeffekt Leute interviewt in so ganz detaillierten Interviews, Moment für Moment, was passiert, wenn man verspielt ist oder wenn man nicht verspielt ist. Und da gibt es so einen Kreislauf, den wir auch beschreiben dann in dem Artikel. Und zusammen mit meinem Hintergrund sozusagen von dieser Embodied Cognition Idee, dass ganz viele verschiedene Ebenen eigentlich wichtig sind für Intelligenz oder für Gedanken und für Verhalten. Wie können wir das zusammenbringen und welche Methoden haben wir, um das dann zu unterstützen, diese Prozesse, die wir glauben, die dafür wichtig sind? Und daraus ist dann the Protocol for the Playful Academic entstanden. Ja, und da haben wir halt versucht, verschiedene Formen der Auseinandersetzung, die ein bisschen anders sind, als man das klassisch so macht, mit analytischem oder rationalem Verstand an die Dinge ranzugehen und möglichst Literatur zu lesen und dann am Ende die Wahrheit oder zu wissen, was ist richtig, was ist falsch, lass mal links liegen lassen. Wie können wir uns vielleicht ein bisschen kreativer mit dem Material auseinandersetzen, an dem wir gerade arbeiten? Genau, und das sind zum einen ganz einfache, so ein bisschen, wie nennt man das denn, am Anfang irgendein so Icebreaker-Moment, also wo man zusammen eine ganz einfache, bisschen verspielte Übung macht, so im Rhythmus irgendwie auf ein Papier was zeichnen, entweder Punkte, Striche oder Kreise. Und man muss aber dabei dann auch auf die anderen achten, also wer so eine Art Spiel, wer als erstes wechselt, alle anderen müssen es auch machen und man kann auch Pause machen, dann müssen auch alle Pause machen. Und das erzeugt dann schon mal so ein bisschen Sensibilität für die anderen, also ganz automatisch, und es macht ein bisschen Spaß und das öffnet vielleicht schon mal den Raum, so als Anfang. Und dann haben wir aber auch so Elemente wie eine andere Art, einen Text zu lesen. Also nur einen Satz zu lesen und dann wirklich hinzugucken, was erlebe ich eigentlich, was geht in mir vor, wenn ich diesen Satz höre. Mhm. Also so die Zeit zu nehmen und auch die Unterschiedlichkeit anzuerkennen, die bei jeder Person eigentlich an Erfahrungswert auch da ist. Und dann zu gucken, ob daraus entweder Material entsteht, der das bereichernd sein kann für dieses Thema, an dem man gerade arbeitet, oder auch um zu überprüfen, ob das wirklich ein guter Satz ist, um den zu benutzen, oder ob dabei ganz andere Dinge eigentlich entstehen, als man das so, also jetzt nur so als Beispiele. Ja.
Und Habt ihr dann auch geschaut, so, ob das funktioniert bei Leuten?
Ja, also wir haben natürlich dasselbe ausprobiert, als wir das entwickelt haben. Ja. Und dann haben wir auch im Verlauf des Review-Prozesses von dem Artikel, haben wir, oder auch vorher schon, aber haben wir das auch nochmal so richtig evaluiert. Also wir haben, jeder von uns hat das dann durchgeführt mit ein oder zwei Gruppen, mit denen wir entweder eh schon zusammengearbeitet haben oder dass wir das nochmal extra organisiert haben.
Ja.
Ein Großteil davon auch leider online, weil das auch schon während Corona war. Und da haben wir auch dann denen einen Fragebogen am Ende gegeben und die so ein bisschen, ja, da uns Feedback eingeholt. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das noch sehr experimentell ist. Also das ist jetzt auf keinen Fall ein Protokoll, was irgendwie schon Tausende von Personen durchgeführt hätten. Aber wir wollten das auch wirklich so einführen, dass wir Beispiele geben, die auch, die aus unseren Hintergründen oder aus unserem, was wir schon mal so gemacht haben, halt, ja, aber es gibt auch, wir wollten den Prozess in dem Artikel aber auch allgemeiner beschreiben, also diese Theorien erläutern zu Verspieltheit und zu Embodied Cognition. Und dann soll am besten jede Person oder jedes Forschungsteam selber gucken, was haben wir denn eigentlich für Erfahrungen, die das unterstützen können, und dann besser das zu benutzen als unser Protokoll vielleicht sogar, oder das zumindest zu verändern, sodass das zu denen passt. Also es war wirklich mehr wie so ein Anstoß gedacht eigentlich. Und genau.
Am Anfang von dem Paper, also ich habe den Anfang nur gelesen, aber da habt ihr geschrieben, dass, oder so ein Zitat drin gehabt von einem, dass man sich nicht immer nur beschweren sollte, sondern mal einfach Sachen ausprobieren und überlegen, wie könnten wir, welche Welt könnten wir, wie könnten wir uns die Welt besser vorstellen.
Ja.
Und das ist sozusagen euer Vorschlag für ein besseres Academia.
Ja, eine Anregung, eine Anregung, wie das lebendiger werden könnte oder also für mich konkret auch, wie wir andere Ressourcen, die wir haben, mit einfließen lassen können in unsere akademische Arbeit und das mehr so zu verknüpfen.
Mhm. Weil ich finde es auch ganz spannend, die Idee, dass man, also, weil Academia, das ist ja dann immer so hochprofessionell alles und gleichzeitig weiß man ja aus der Forschung, dass es oft gar nicht so gut ist, wenn alles so stocksteif ist. So.
Ja.
Das fand ich irgendwie total nett, dass man dann einfach sagt so, ja, also warum arbeiten wir denn nicht selber so evidenzbasiert?
Ja, ne, wäre eine gute Idee eigentlich. Ich glaube, für die Forschung ist das sehr, also ich meine, man soll ja eigentlich nicht davon reden, warum es vielleicht nicht klappt, aber ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, insbesondere weil der Anspruch an Objektivität ja ganz oft, also man will unabhängig von demjenigen, der das beobachtet, möchte man Ergebnisse belegen und am besten sogar unabhängig von den Umständen so. Und das heißt, dieser Objektivitätsanspruch, der hält einen davon ab, glaube ich, dass man als Person an die Forschung rangeht und alles, was man als Person so für Mittel und Ideen hat, da einfach so frei sich entfalten lässt, weil so soll man ja nicht sein in der Forschung. Also als eine Komponente. Also sobald das subjektiv wird oder lebendiger, ist man sofort Gefahr, da kritisiert zu werden oder vielleicht sogar als, nee, das ist ja nicht wissenschaftlich, und ist dann schon auf eine große Hemmung, glaube ich.
Aber glaubst du, dass es wirklich so ist?
Nee, ich glaube überhaupt nicht, dass das so ist. Und ich glaube auch, wenn man in die Geschichte der Forschung gucken würde und die Pioniere der Forschung sich anguckt oder so, dann waren das immer sehr, wie soll man sagen, involvierte Menschen, die mit Leib und Seele ihrem Phänomen erlegen sind oder so. Ja, das ist interessant. So ein Paradox irgendwie. Oder ein Missverständnis. Aber also da wäre jetzt meine Antwort auf die Frage, wäre, glaube ich, so ein bisschen das so allgemeiner. Ich glaube, das passiert oft, wenn man anfängt, irgendwas zu standardisieren oder irgendwas zu bewerten anhand einer Skala, dass man dann den Bezug zur eigentlichen Sache so ein bisschen verliert und sich nur noch auf die Skala beruft. Und das ist vielleicht nochmal verstärkt in der Forschung, weil das ja explizit darum geht, eine Skala zu bauen, an der man dann alles festmachen kann. Aber ich würde sagen, das ist auch nicht nur in der Forschung diese Tendenz dazu, dass man sich lieber an äußeren Kriterien festmacht, als dass, das ist ja auch riskant. Es macht einen verletzlich, wenn man da so als Person den eigenen Maßstab immer wieder auch in Frage stellt oder verändert, worum es eigentlich geht. Also das alles so flexibler und offener zu machen, das hat ja auch immer ein Risiko, man hat dann nicht mehr die Sicherheit, die von dem von außen kommenden Standard so. Also und ich würde auch sagen, das bringt mich total in Gedanken wieder zurück zu der Initiative mit den Mindful Researchers, weil das, ich habe das Gefühl, das ist das, was wir üben, zusammen als Gruppe zu arbeiten und immer wieder nicht diesem Standard der Sicherheit zu verfallen in harte Strukturen und Hierarchien, sondern immer wieder das zu öffnen und zu gucken, was ist denn jetzt für uns wichtig oder wer ist jetzt da, was erleben die, die wirklich da sind und von da aus weiterzugehen. Also und natürlich verlassen wir uns auf unsere Erfahrungen und versuchen das möglichst gut zu machen, aber halt nicht auf eine Art und Weise, die dann wieder alles andere ausschließt. So, ich glaube, ja.
Also ist die Initiative dann auch so ein bisschen dazu da, euch wieder so oder Forschende wieder mehr als Menschen dann auch zu sehen, die auch mit einer eigenen Geschichte da reinkommen und eigenen Gefühlen, Gedanken?
Ja. Ich gucke jetzt gerade nicht, also ich meine, ich bin schon wieder geneigt zu wiederholen, dass das natürlich auch nur meine Perspektive ist und wer weiß, was die anderen dann dazu sagen. Aber für, genau, also darum geht es mir auf jeden Fall. Also dass, dass man da anfängt, dass man von den Personen anfängt und dann was zusammenbaut und nicht andersrum, dass man was baut und dann können die Personen sich anpassen oder ja, und nicht nur sich als Personen wahrzunehmen oder einbringen zu dürfen in der Forschung, sondern vielleicht sogar bei mir zumindest noch einen Schritt weiter und zu gucken, die konkreten Orte, also es ist sozusagen zu konkretisieren, weil in der Forschung oder vielleicht auch anderswo, aber es wird ja gerne so abstrakt und allgemein über die Dinge geredet. Und ich denke aber eigentlich, dass Lernen und Wissen was sehr Situiertes ist. Also das findet an ganz bestimmten Orten statt. Oder meine Persönlichkeit bilde ich heraus in ganz bestimmten Interaktionen mit anderen Leuten. Das heißt, es ist sehr, sagen wir, embodied oder sehr, Und daran nicht, also das nicht zu predigen, sondern das zu praktizieren. Das heißt, die Leute einzuladen, wirklich von ihren konkreten Bedingungen zu sprechen. Mhm. Und auch dadurch ihnen eine Gelegenheit zu geben, eben diese konkreten Bedingungen zu reflektieren oder daran was zu ändern. Vielleicht wäre das so meine Idee zu, auch wenn man was verändern möchte, weil das war jetzt auch gerade Thema in der Konferenz, so Change of Habits. Ist ja auch jetzt gerade die Welt hat eine Krise und wir müssen alles verändern. Oder wir wollen das vielleicht schon ganz lange, aber wir kriegen es irgendwie nicht gebacken. Ich glaube, auch das, dafür wäre das eine gute Idee, in konkreteren Kontexten zu denken, weil da müssen die Veränderungen ja stattfinden. Ja. Eine allgemeine Idee, das reicht nicht, um irgendwas zu verändern. So.
Ja, du meinst also jetzt so als Beispiel, es bringt uns nichts festzulegen, dass wir irgendwie unter 2 Grad Klimaerhitzung bleiben wollen, sondern wir müssen überlegen, okay, was machen wir an unserer Straße, um dieses Ziel zu erreichen oder auch um uns darauf einzustellen.
Dass es ja, oder wie, vielleicht noch anders, wie kann das etwas sein, über das ich mich positiv definieren kann? Ja. Also so, dass es meine Identität ist und zu mir gehört und das gerne zu mir gehört. Ja. Und dafür wiederum braucht es, glaube ich, halt diese konkreten Interaktionen oder Kontexte, in denen ich mich bewege, die müssen daran mitmachen, so, sonst kann ich das nicht mir ausdenken oder die Identität zu verändern. So. Ja.
Und auch in der Forschung selber bedeutet das ja dann einfach nur, dass man auch so ein bisschen ehrlicher ist zu sich selbst oder dass man nicht sagt, okay, das ist jetzt die Theorie und das gilt für alles, sondern dass man sagt, okay, wir haben das jetzt halt nur in diesem kleinen Rahmen ausprobiert. Wir wissen nicht, ob es darüber hinaus auch funktioniert. Wir denken vielleicht schon, aber jetzt glaubt erstmal nur für diesen Rahmen. So,
ja, oder? Genau. Also möglichst, also Transparenz wäre ja vielleicht da das Thema, aber auch das ist für mich so eine Fähigkeit. Also weil Transparenz bedeutet ja auch nicht, dass du jede Kleinigkeit transparent machst, die du wolltest, weil das wäre ja total chaotisch und man könnte überhaupt gar nicht mehr. Aber die wichtigen Dinge zu transportieren oder zu kommunizieren. Also ich würde in meinem Fall, ich fände das sogar spannend, wenn die Forschung sich so, also wenn wir irgendwie Werkzeuge entwickeln würden oder auch einfach die Gewohnheit annehmen könnten, das auch so ehrlich zu kommunizieren, vielleicht, wenn das nicht zu chaotisch wird. So hat es angefangen, das war unser Impuls am Anfang. Dann haben wir das und das und das gelernt und es hat auch nochmal verändert und jetzt sitzen wir da am Ende und das ist eigentlich gar nicht so, wie am Anfang gedacht, aber trotzdem interessant und zwar auf die und die Art und Weise. Mhm. Und ich glaube, ich meine, im Negativen könnte man das jetzt für wie heißt das denn? Ich weiß nicht, was der Fachbegriff ist gerade, aber wenn man einfach die positiven Sachen berichtet, die man halt findet, so ein bisschen Phishing, ne? Phishing for Results, das meine ich damit natürlich nicht. Aber so ein bisschen die Geschichte zu erzählen, wirklich von, ja, von dieser, dass das ein richtiges Forschungsprojekt ist und nicht einfach nur so eine, die hoffentlich signifikant ist.
Und wenn du jetzt, also ganz groß gedacht, wenn du jetzt sozusagen, du dürftest morgen deine perfekte Uni entwerfen, was würdest du, also in dem Themenbereich, über den wir jetzt geredet haben, was würdest du anders machen oder wie würdest du das aufbauen, damit die Forschenden mindful und playful sein können?
Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Frage, wenn man so am Anfang sitzt und eine Universität aufmachen will, sich diese Frage zu stellen. Können ja auch andere Personen machen. Ich meine, und meine Ideen dazu, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich habe mich schon so gebremst innerlich, weil ich gerade vielleicht an einem Punkt bin, wo ich ganz doll über mein eigenes Umfeld auch nachdenke und gucke, was ist für mich das, was ich will, wie möchte ich arbeiten. Das muss ja natürlich nicht bedeuten, dass das für alle eine gute Idee ist. Also ich glaube, ich bin gerade eher auf dem Zug, was will ich. Aber vielleicht kann das ja auch beides das Gleiche sein. Also, also ich würde auf jeden Fall versuchen, die Räumlichkeiten mit zu bedenken. Also dass es Orte gibt, an denen man viele verschiedene Orte, also Orte zum Spaziergang machen oder zum Liegen oder Sitzen oder auch irgendwie irgendwas zwischen Liegen und Stehen, also so ein bisschen ein reichhaltiges Angebot an, wie man sich trifft und oder wie man sich aufhält. Und im Moment beschäftige ich mich auch gerade mit Gärten. Also ich habe ja auch einen kleinen Garten. Und ich glaube, das ist echt eine gute Idee. Also ich meine, auch wegen dieser Nachhaltigkeitsidee, ich glaube, es ist eine sehr gute Idee, da einfach einen Garten zu haben. Also nicht nur, weil Gärtnern toll ist und weil wir alle was zu essen brauchen, sondern auch, weil die Prozesse, die im Garten stattfinden, also mit so Zyklen und gegenseitige Unterstützung von den Pflanzen oder Bedingungen, das ist aus vielerlei Gründen, die ich glaube ich noch gar nicht so ganz überblicke, halte ich das für eine richtig gute Idee. Und dann habe ich natürlich jetzt die Erfahrung gemacht, dass, also irgendwie das auf Augenhöhe zu organisieren, ist für mich immer sehr wichtig. Also möglichst, ich weiß nicht genau, also wie man, natürlich gibt es Funktionen, die eine, also eine Verantwortungsbereiche und das ist auch gut. Also die könnten ja vielleicht sogar auch wechseln, wenn das auch von den Leuten gewollt ist. Und kleine Gruppen, in denen man sich wirklich gut austauschen kann. Und also weil wenn du immer nur Vorlesungen hast mit so vielen Menschen, dann ist das ja auch kaum realisierbar, dass jede Person da spricht. Aber das zu kombinieren immer wieder auch mit Arbeitsgruppen. Ich hatte das sogar in meiner Uni so ein bisschen zumindest, dass wir eigentlich 2/3 in Kleingruppen und 1/3 in Vorlesungen gearbeitet haben. Und das dann noch zu unterstützen durch diese Methoden, wie wir das jetzt bei den Mindful Researchers zumindest zum Beispiel. Das sind auf jeden Fall Gedanken, die mir so als erstes kommen. Also so die Umgebung anders zu gestalten. Und auf jeden Fall mit kleinen Gruppen zu arbeiten, mit diesen Methoden da.
Also das heißt, dass man sich auch mehr vertrauen kann.
Und ja, dass man mehr eingeladen ist, als Person teilzunehmen wirklich. Und das, also ich glaube, das haben wir auch jetzt wieder gehört hier auf der Konferenz, dass immer noch eigentlich der Eindruck ist, dass es so einen Diskurs gibt, der so ganz viel Macht und Establishment hat. Und dass, wenn man von dem abweicht und nicht schon irgendwie etabliert ist oder alt oder was auch immer, dann hat man eigentlich, kann man ganz schwer nur mitreden. Und das wirklich zu verändern. Und ich glaube, dass das braucht aber auch wirklich den Willen, das zu tun. Also ich glaube, das ist nicht nur, ja, das ist ja so schwer, sondern das ist auch, das ist nicht gewollt. Also kann ich auch wieder in Anführungsstrichen verstehen, dass da die Identität wiederum von vielen anderen Leuten dran hängt, an diesem ganzen System und mit ihrer Macht, die sie dann haben. Ja, egal.
Ja, es ist, ich glaube, das ist ja auch oft so, dass so Sachen sind ja auch super träge zu verändern, weil die Leute, die es in dem System weit gebracht haben, sind natürlich auch die Leute, die gelernt haben, sich gut an das System zu halten. Und deswegen ist es wahrscheinlich schwer, so das System von innen heraus zu verändern und zu sagen, okay, ihr
Alten. Ja, oder noch mehr sogar, würde ich sagen. Also nicht nur das, sondern auch Ich glaube, sogar die Leute, die was verändern wollen oder das gern anders hätten, haben immer noch auch das Gefühl, ja, aber ich will auch nicht alles auf einmal verändern, weil das soll ja auch nicht alles zusammenbrechen, weil das hat ja auch einen Wert. So, ja. Es ist ja auch immer noch ein schöner Ort, wo viele begeisterte Menschen sich treffen und sich austauschen. Also das gibt ja auch noch viele Qualitäten, die dadurch sind. Und also wo die Krux vielleicht für mich liegt, ist, dass, also, und da komme ich jetzt schon wieder zu den Mindful Researchers, da wirklich diese Fähigkeiten auszubilden, das anders zu machen. Dass man nicht das Gefühl hat, entweder Regeln und Hierarchie oder Chaos, sondern dass das noch eine Alternative gibt. Also es gibt auch ein stabiles System, was nicht auf Regeln und Hierarchie beruht. Also wirklich. Und das sage ich jetzt nicht nur, sondern das machen wir zusammen.
Ja.
Und ich glaube auch, ich meine, das ist ja auch nicht immer nur, aber das ist auch gut. Und ich glaube auch sehr interessant und bereichernd, die Unterschiede dann, wenn die sich denn auf diesem vielleicht Vertrauensboden begegnen können, der das irgendwie halten kann, so, ja.
Ja, was nimmst du jetzt, also du bist jetzt gerade im PhD, wie willst du in Zukunft deine Arbeit gestalten oder wie geht's für dich weiter?
Ja, das ist eine gute Frage, die stelle ich mir durchaus regelmäßig, obwohl ich sie immer noch so ein bisschen aufs Wartegleis stelle. Ja. Obwohl es nur noch ein paar Monate sind, wie es momentan aussieht zumindest, dass ich jetzt diesen PhD mache. Also ich habe den starken Wunsch, die anderen Sachen, die mir wirklich Spaß machen, also ich fange an, ziemlich bunte Notizen zu machen, was auch okay ist, glaube ich, willkommen in der Forschungswelt. Oder ich baue gerade dieses Klavier auseinander oder ich baue Möbel selber. Also diese ganzen Sachen und auch mit dem Garten. Ja, irgendwie macht mir das total Spaß und ich habe auch das Gefühl da drin, das ist so einfach so meine Art. Und ich möchte irgendwie diese Identität für mich finden, als Forscherin gerne, die das wirklich alles mit einbezieht und wo das nicht alles Extratätigkeiten sein müssen, die ich irgendwie daneben mache und immer so, die mich zwar dann durch, weil ich ja eine Person bin, irgendwie inspirieren, aber ich möchte das irgendwie anerkannter haben. Sei es nur von mir selbst, dass das alles zusammengehört und ich weiß nicht genau, was ich dafür brauche. Das ist auf jeden Fall der Plan. Und das kann auch zum Beispiel bedeuten, dass ich hatte auch eigentlich noch nie so eine richtige Pause. Also Schule, Uni und dann eigentlich Uni, PhD. Und ich jetzt auch mal vielleicht zumindest ein paar Monate wirklich, ja, mich dem halt hinzugeben, dass ich am Gartenhaus weiterbaue, den Garten mache, irgendwas anderes mache oder vielleicht mit dem Fahrrad meine Verwandten besuche und da meine Fähigkeiten anbiete. Oder Tante bin, meine Schwester hat auch ein Kind, vielleicht mache ich das. Ja, also so ein paar andere Sachen, andere Räume, also Platz schaffen, dass dann auch was entstehen kann. Obwohl ich mir auch vorstellen kann, also ich habe ja durchaus tolle Kontakte in der Forschungswelt, also nicht nur die Mindful Researchers, sondern auch Katrin, mit der ich den Playful Academic gemacht habe, oder Lior, einer, der auch in diesem mit dem zweiten Experiment mit Pedro, dieses Mirror Game, da hat der ganz viel veröffentlicht und wir wollen jetzt vielleicht zusammen weiterdenken. Auch genau zu diesem Konzept von der Alternative zu Hierarchie und Regeln oder Chaos, diese so eine Art dynamische Sicherheit. Genau, also das heißt, das sind eigentlich auch Sachen, die mir am Herzen liegen. Mhm. Ich muss nur gucken, wie ich das halt vereine mit Geld verdienen und Ja, also im Moment noch offen.
Ja, also ich kann nur sagen, für mich hat es jetzt ganz gut geklappt. Im Moment fahre ich mit dem Fahrrad durch Deutschland und interview Leute. Das war für mich so das Finden von dem, was ich irgendwie machen will. Mhm. Wobei das jetzt auch nicht für immer so ist, aber das ist halt so eine Phase, ne? Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man auch sagt, okay, ich bin halt irgendwie ein komplexer Mensch und ich bin nicht nur Forscherin und möchte nur am Schreibtisch sitzen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und auch gerade, wenn man so dran denkt, so, ich habe letztes Mal einen Artikel gelesen, der hat mich irgendwie total, ich weiß auch nicht, dann muss ich öfter mal dran denken, dass Forschung ja auch viel Muße braucht und viel Kreativität und dass wir uns das irgendwie gar nicht mehr so gönnen. Und ich glaube, das ist auch ganz viel von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man einfach auch ein bisschen diese Muße wieder sich erlaubt zu haben und einfach auch Zeit, in der man nicht hardcore denkt so und am Schreibtisch sitzt, sondern auch oder im Labor ist.
Ja.
Genau. dass man sich die Zeit einfach nimmt, ja, kreativ zu sein und Muße zu generieren. Keine Ahnung, ob man das kann, aber...
Ja, oder das wieder zu lernen. Also ich glaube, ich mache das eigentlich auch schon immer mehr. Ich hatte, glaube ich, schon immer die Tendenz, mir dann den Freiraum zu nehmen, obwohl vielleicht andere das gar nicht unbedingt wollen. Aber das wird immer besser, würde ich jetzt fast sagen. Also auch gar nicht zum Nachteil von den anderen Leuten, wage ich mal zu behaupten, die da jetzt noch mit angekoppelt sind. Aber halt sich wieder zu lernen, sich darauf einzulassen, wonach einem jetzt gerade ist. Und das auch nicht als hektischen Prozess wahrzunehmen, der irgendwie gar keinen Anker oder Bezugspunkt hat, sondern... Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das auch wieder irgendwie so ein Fähigkeitensatz ist, den man auch ausbilden muss oder so.
Ich finde, das ist auch wieder sowas, wo eigentlich ja relativ viel Forschung da ist, dass man auch sozusagen diese anderen Dinge braucht. Mhm. Also es gibt ja auch, also ich habe kürzlich so ein Buch gelesen, das heißt Rest, und da geht es halt darum, was es alles für Forschung gibt zu... wie gut es ist, tagsüber mal ein Nickerchen zu machen oder mal einen Spaziergang zu machen oder mal sich handwerklich
zu beschäftigen. Die Theorie ist dann wieder so da, aber die Umsetzung, das ist wieder dieses Thema mit dem Integrieren in den Alltag. Ja, da würde ich auch sagen, ich denke das auch schon sehr lange eigentlich, dass, und das sagen ja bestimmt auch viele, dass das eigentlich nicht daran scheitert, dass wir keine Antworten hätten oder dass wir die Theorie nicht wüssten, sondern es einfach zu machen. Ja. Also das ist das, woran es scheitert. Und das ist ja auch nicht nichts. Es ist nicht so... Ja, also das ist ja auch was, dann da Wege zu finden, das umzusetzen.
Genau, voll.
Ja.
Ja, wir kommen zum Schluss. Am Schluss stelle ich immer noch mal die ganz große Frage. Okay. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch schon ein bisschen beantwortet vorhin, aber ich frage es jetzt trotzdem noch mal, vielleicht können wir es noch mal so ein bisschen abrunden. Also es geht am Schluss noch mal um die ganz große Vision. Also wenn es eine Sache gäbe, die du in Zukunft einführen, umsetzen könntest in Akademia, was wäre das?
Naja, um ehrlich zu sein, ist es genau diese Qualität des Gesprächs. Ich glaube, das würde so viel verändern. Da sind ja wirklich Menschen, die ganz viele Erfahrungen oder auch einen tollen Hintergrund in Anführungsstrichen haben und die verkeilen sich dann aber trotzdem in so einer richtig blöden Gesprächskultur, wo es dann um Recht haben, also genau, das wollen wir alles nicht, also dann dieses Gefühl zu haben, dass man redet, um was anzubieten oder um jemanden einzuladen, auf diese Welt auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen, das umzusetzen, ja, das würde, glaube ich, einen großen Unterschied machen, gerade weil so viel Diskurs geführt wird in der Forschung. Also in anderen Bereichen ist es ja vielleicht sogar ein bisschen weniger, dass es diesen Austausch gibt. Und das heißt, wenn wir das wirklich schaffen könnten, auf allen Kanälen des Diskurses, also auch in Artikeln, auf Präsentationen oder in Labortreffen, im Institut, wie das organisiert wird, da überall diese Qualität, dann würde alles andere ja für sich von alleine ändern, glaube ich.
Sehr schön. Ja. Ja, dann versuchen wir das doch mal. Mhm. Und tragen das raus in die Welt und alle Hörerinnen und Hörer dürfen mitmachen.
Ja, genau. Mindful Researchers sind auch offen für Teilnehmer von überall, also kommt gerne dazu.
Genau, und die Links packe ich natürlich wie immer in die Shownotes, damit die Leute dich und die Mindful Researchers und Playful Academics auch finden können.
Schön.
Genau. Und ja, nochmal vielen Dank, dass das geklappt hat und dass du mich hier eingeladen hast, in eure coole WG zu kommen, und
sehr gerne.
Genau.
Schön.
Bis dann.